Willkommen zum Familienrevolutions-Podcast. Der Podcast für Eltern, die ihre Kinder besser verstehen wollen, um die Kinder, aber auch sich selber gut durch den Alltag zu begleiten. Ich bin Kati, Sozialarbeiterin, Elternberaterin und erkläre dir, was hinter dem Verhalten deines Kindes steckt und wie du damit gelassener umgehen kannst. Nein, nein, nein. Ein sehr beliebtes Wort bei Kindern. Nein zum Windeln wechseln, nein zum Jacke anziehen, nein zum Brokkoli essen, nein zum Einschlafen. Einschlafen. Meine Güte, ich erinnere mich noch sehr gut an all diese Neins und wie nervig ich die oft fand. Manchmal dachte ich, boah, jetzt einfach mal schreien oder bestrafen. Und dann würde mein Kind endlich mitmachen. Aber ich wollte es ja nicht. Ich wollte es anders lösen. Dummerweise ist dieses anders nur meistens der schwerere Weg. Und ich glaube, du hörst mir hier heute zu, weil du auch den schwereren Weg gehst und ihn vermutlich manchmal genauso verfluchst wie ich. Und ich dachte, wir gucken uns heute mal an, wie man aus diesem Nein ein Ja machen kann. Dafür habe ich dir jetzt erstmal 5 Gedanken mitgebracht, um zu verstehen, warum dein Kind so handelt und jeweils auch Ansätze, wie du dann damit umgehen kannst. Let's go! Der erste Gedanke ist, Gegenwille ist ein normaler Schritt der Entwicklung von Kindern und etwas Gutes. Gegenwille ist ein normaler Schritt der Entwicklung von Kindern und etwas Gutes. Das heißt, wenn sie auf die Welt kommen, dann denken Babys erstmal, sie sind eins mit uns. Und erst im Laufe der nächsten Monate stellen sie fest, ups, wir sind ja gar nicht eine Person, wir sind ja zwei oder mehrere. Monat für Monat entwickelt sich ihr Gehirn weiter. Denn, Achtung, Kinder kommen mit einem komplett unreifen Gehirn auf die Welt. Das hat was mit der Entwicklung vom Affen zum Menschen zu tun und dass sie sozusagen zu früh geboren werden. Unreif, weil sie sonst nämlich nicht mehr durch den aufrechten Geburtskanal passen würden. Ganz simpel. Das bedeutet, wir kommen mit einem Gehirn auf die Welt, was eigentlich noch ein paar Monate im Mutterleib bräuchte, so wie bei den Affen eben. Die kommen schon sehr fertig, was die Gehirnreife angeht, auf die Welt. Die können auch schon viel mehr Dinge als menschliche Babys. Schaut euch das mal an, wie früh die laufen und klettern können. Das heißt, unsere Babys sind noch sehr unselbstständig. Haben das Gefühl, sie sind noch eine Person mit uns, weil sie eben eigentlich noch ins Mutterleib gehören. Sie entwickeln sich dann weiter und zunehmend werden sie immer autonomer. Das ist ganz normal und auch richtig so. Sonst würden die ja mit 20 Jahren immer noch auf unserem Arm schlafen und an unserer Brust saugen. Das möchte ja nun wirklich gar keiner. Wir wollen ja, dass sie autonomer werden. Und wir feiern es, wenn sie sprechen. Wir feiern es, wenn sie laufen. Ach ja, aber ein anderer autonomer Schritt ist eben auch der Gegenwille. Genauso wie laufen und sprechen. Nur, dass wir den halt meistens nicht so feiern. Also ich habe ihn zumindest nicht so gefeiert. Aber eigentlich, wenn wir uns das bewusst machen, ist der genauso wichtig wie die anderen Schritte. Dein Kind ist also kein Tyrann, dein Kind will dich nicht ärgern, sondern es ist einfach ein ganz normaler Teil seiner Entwicklung, dass es sich dir widersetzt. Das wiederum bedeutet, dass dein Umgang jetzt erstmal ist, dass du das nicht persönlich nimmst. Klingt banal, ist aber sehr wichtig. Das, was dein Kind da tut, hat nichts mit dir zu tun. Rein gar nichts. Deine Aufgabe ist es also jetzt erstmal, deine eigenen Emotionen in diesem Moment klar zu kriegen. Du brauchst dich nicht angepiekst fühlen. Du brauchst nicht wütend sein. Dann reagierst du nämlich selber wie ein kleines Kind. Versuch, in deiner Erwachsenenrolle zu bleiben. Versuch, Vernunft walten zu lassen. Indem du in dem Moment sagst, okay, ich weiß, mein Kind kann nichts dafür. Und ich habe jetzt hier die erwachsene Verantwortung. Und damit kommen wir direkt zu Punkt 2. Der zweite wichtige Gedanke, den ich dir mitgeben möchte heute, ist, Druck erzeugt Gegendruck. Wenn du in dieser Situation dein Kind unter Druck setzt, wenn du wütend wirst, wenn du bestrafst, zwingst, Ängste auslöst, dann erzeugst du nur Gegendruck. Der Gegenwille deines Kindes wird nur größer. Also wenn du jetzt, je nach Alter deines Kindes, drauf schimpfst, wütend wirst, ja, dann ist dir damit überhaupt nicht geholfen. Was du stattdessen tun kannst, ist die Situation zu gestalten. Du bist der Erwachsene. Du bist derjenige von euch beiden, der ein reifes Gehirn hat. Du bist der mit der Lebenserfahrung. Du bist der oder die mit dem Wissen. Setz das doch ein. Du gestaltest die Situation. Nehmen wir das Wickeln. Nehmen wir den Moment, wo es aus dem Auto raus in die Kita geht. Ganz egal. Überleg dir vorher, was braucht mein Kind denn, um an dieser Stelle kooperieren zu können? Wir gucken uns gleich noch einzelne Bedürfnisse an. Gestalte diese Situation, beim Wickeln zum Beispiel. Das kann ich an ganz vielen verschiedenen Orten anbieten. Ich kann das mit viel Spaß anbieten. Auch da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ich kann schauen, dass mein Kind mit erfüllten Bedürfnissen in die Situation kommt. Ich kann an so vielen kleinen Stellschrauben drehen. Wickeln muss nicht immer auf diese gleiche Art stattfinden, die gerade zum Gegenwillen führt. Und das gilt für jede Situation. Jede kannst du gestalten. Ganz häufig kommen Eltern zu mir und sagen, ich bin so hilflos, mein Kind tut nicht, was ich will. Und das ist einfach eine Fehlannahme. Ihr seid die Erwachsenen, die die Situation gestalten können. Eure Kinder können das nicht. Und statt dann zu sagen, Hilfe, 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 ich bin so hilflos, lieber die Perspektive wechseln und sagen, okay, was kann ich tun und wie kann ich es tun? Und dann angehen, statt mit Druck zu arbeiten. In dem Moment kannst du Autonomie ermöglichen. Das Kind kann Entscheidungen treffen. Beim Wickeln kann es entscheiden, wo es gewickelt wird, welche Windel dran kommt. Ich kann es mitmachen lassen. Zum Beispiel, wenn wir ins Bett gehen, dann darf mein Kind entscheiden, als welche Tiere wir den Weg nach oben hoch bestreiten. Dann sind wir Löwen oder Einhörner oder ein kleines Küken. Oder ich kann Autonomie ermöglichen, indem das Kind den Weg zur Tagesmutter bestimmt, wenn wir mit dem Laufrad fahren. Oder. Das heißt nicht, dass eure Kinder jetzt alles entscheiden sollen, sondern dass ihr gezielt in dieser Situation Autonomie ermöglicht. Das ist das, was euer Kind ja möchte. Ihr könnt auch die weiteren Bedürfnisse erfüllen. Da kommen ja noch ganz viele obendrauf. Leichtigkeit, Sicherheit. Es gibt noch viel mehr. Ganz oft kommen jetzt Menschen und sagen, ja, Kathi, das ist alles schön und gut. Ich erfülle doch in der Situation schon alle Bedürfnisse. Ich habe das schon voll drauf. Aber es hilft trotzdem nicht. Die Tipps funktionieren bei meinem Kind nicht. Und da kommen wir zu meinem dritten Punkt. Mein dritter Gedanke heißt, es geht nicht um die Situation, sondern um den ganzen Tag. Jetzt kommt wieder eine meiner berühmten Autometaphern, obwohl ich es mit Autos eigentlich nicht so habe, aber ich versuch's mal, ja? Stell dir vor, jemand kommt zu dir und sagt, ja, du, ich stehe hier auf dem Standstreifen an der Autobahn mit meinem Auto und ich komme einfach nicht an den Autos vorbei auf der rechten Spur. Und dein Tipp ist, einfach richtig Gas geben, vorbeiziehen, Blinker setzen, los geht's, ganz easy. Er sagt, ja, geht halt nicht, mein Tank ist ja leer, ich hab kein Benzin mehr. Ja, da hilft der schönste Tipp mit dem Gas geben natürlich nicht. Ich kann ja gar nicht mehr Gas geben, weil mein Auto ist ja leer. Und so ähnlich ist das mit eurem Kind in der Situation, wenn ihr verlangt, dass es kooperiert. Wenn euer Kind in die Situation gegangen ist und der Kooperationstank war leer, der Bindungstank war leer, Sicherheit ist gerade nicht da, kann es nicht mit euch kooperieren. Jetzt kommt Trick 17. Tankt doch einfach ein bisschen was. Im Kofferraum ist ein Kanister. Okay. Die Person steigt aus, nimmt den Kanister, füllt 3 Tröpfchen rein, fährt wieder los. Was wird passieren? Wird sie es bis zum Ziel schaffen? Vermutlich nicht, weil das nicht reicht. Das war ein Tropfen auf den heißen Stein sozusagen, in den heißen Motor. Sie wird kurz Gas geben können und dann hört es aber wieder auf. Und so ist das, wenn ihr in der Situation, wie wir eben besprochen haben, Autonomie ermöglicht, Sicherheit ermöglicht, Bindung gibt. Ja, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist im Prinzip gar nicht möglich, dass euer Kind dann mit euch kooperiert. Euer Job ist es also, den ganzen Tag dafür zu sorgen, dass die Tanks gut gefüllt sind. Euer Job ist also, mit dem Auto vor der langen Autobahnfahrt zur Tankstelle zu fahren. Du sorgst dafür, dass du rechtzeitig tanken fährst. Vielleicht machst du es dann auch noch, wenn das Benzin günstig ist. Du überlegst dir, wie du das möglichst effizient gestaltest. Also zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit, wenn du sowieso an der Tankstelle vorbeikommst, dann musst du nicht extra dafür los. Und das machst du hier auch so. Du baust Autonomie ein, da wo es für dich leicht ist, wo es für dein Kind leicht ist, wo du nicht extra Kraft aufbringen musst. Du baust Leichtigkeit in euren Tag ein, wo es für dich leicht ist, wo du nicht extra Kraft aufbringen musst und so weiter. Das ist der eigentliche Schlüssel. Der Schlüssel liegt nicht in dieser einen Situation, denn das Problem liegt ja auch nicht in dieser einen Situation, sondern in der Gestaltung der gesamten Bedürfnisse. Und jetzt setze ich noch einen oben drauf. Es geht nicht nur um den einen Tag. Es geht um die ganze Woche, den ganzen Monat, das ganze Jahr. Denn letztlich bist du als Elternteil in der Führungsrolle. Ich zum Beispiel plane für jede Woche die Bedürfnisse der kompletten Familie vor. Also auch mit Kind gemeinsam, wer hat welche Bedürfnisse? Und das ist dann ein bisschen unterschiedlich, welche gerade gewichtet werden. Nehmen wir mal an, rein hypothetisch. Wir stehen hier kurz vor einem Elternreise-Launch. Das heißt, ich als Mama habe super, super, super viel Arbeit. Und das bedeutet, dass meine Bedürfnisse gerade ein bisschen vorgehen. Ja, zum Beispiel fährt mein Kind dann mit Papa am Wochenende weg, damit ich am Wochenende arbeiten kann. Das lässt bei meinem Kind das Bindungsbedürfnis sinken. Ist nicht gut für unsere Bindung. Also das zerstört sie nicht, aber in dem Moment wird sie ja nicht aktiv gefüllt, sondern mein Bedürfnis wird gefüllt, nämlich das nach Selbstverwirklichung, dass ich gerade arbeiten kann, dass ich dann nächste Woche nicht so viel Stress habe. Ja, das heißt, ich setze mich in diesem Monat zum Beispiel an die Prio 1 und in einer anderen Woche weiß ich, da sind die Prios meines Kindes ganz besonders hoch. Zum Beispiel nach einem Kindergeburtstag oder nach Karneval weiß ich, ich muss ganz viel Sicherheit liefern in der Woche danach. Und genauso mache ich das im Rahmen innerhalb einer Woche. Zum Beispiel weiß ich, wenn mein Kind zum Fußballtraining geht, dann kann es nicht an diesem Tag bis 16 Uhr in der Kita bleiben, weil es dann nicht genug Zeit für Regulation dazwischen hat. Auch das ist ein Bedürfnis. Regulation zwischen Kita und Fußballtraining. Und das ist ein wichtiges Bedürfnis. Also baue ich meine Arbeit so, dass ich an diesem Tag nur ganz kurz arbeite und für mein Kind früh zu Hause bin. Das heißt, ich priorisiere auch innerhalb eines Tages die Bedürfnisse und innerhalb einer Woche. Und, jetzt wird's ganz krass, sogar fürs ganze Jahr. Ich schaue schon fürs ganze Jahr, wann werde ich viel Arbeitszeit brauchen? Wann wird mein Kind mich brauchen? Zum Beispiel in einer Eingewöhnung oder in der Einschulung oder rund um Weihnachten. Da weiß ich, da ist eine Zeit, die für mein neurodivergentes Kind mit viel Veränderungen und viel Aufregung verbunden ist. Da kann ich nicht so viel arbeiten. Das heißt, da lege ich mir natürlich keine Launches an der Arbeit hin, weil ich weiß, im Dezember muss ich eben wenig arbeiten. Ja, das ist jetzt natürlich die Kür. Ich mache das in Perfektion. Ich mache das aber auch schon 20 Jahre. Nicht mit meinem Kind, sondern in meiner Arbeit in der Jugendhilfe. Ich kann das eben. Wenn du damit anfängst, kannst du das wahrscheinlich noch nicht. Es ist schon ganz, ganz viel wert, wenn du anfängst, die Bedürfnisse eines Tages überhaupt zu planen. Das wird so viel verändern. Und dann steigerst du dich langsam und planst irgendwann für 2, für 3 Tage, für eine Woche, für einen Monat. Und dann geht's immer weiter. Das ist reine Übungssache. Kein Hexenwerk, nur Fleißarbeit. Das ist auch eine der Sachen, die wir in der Elternreise unseren Eltern als erstes beibringen. Im allerersten Startworkshop geht's schon darum, weil ich das nämlich als einen der wichtigsten Schlüssel empfinde, um das Kind vom Nein zum Ja zu bringen. Und zwar ohne Stress, ohne Extraarbeit. Sondern einfach, indem ich ein bisschen clever die Tage gestalte. Das ist ja keine wirkliche Extraarbeit, diese Planung, das dauert eine Stunde für die ganze Woche. Sich zu überlegen, wer braucht was wann. Und das dann über den Tag im Blick zu haben und zwischendurch zu regulieren. Für mich ist das keine Arbeit mehr. Ich mache das quasi so on the fly. Aber da muss man ja erstmal hinkommen. Das ist wie mit allen Sachen. Wie beim Autofahren. Jetzt sind wir schon wieder beim Autofahren. Gibt's ja auch nicht, ne? Am Anfang in der Fahrschule, da ist es super aufregend, Auto zu fahren, seitwärts einzuparken, Kreisel, Autobahn. Und man hat irgendwie Angst vor dieser Prüfung. Und 20 Jahre später denkst du über das Autofahren nicht mehr nach. Und genauso ist es hier auch. Wenn man einmal weiß, wie es geht, das ist halt das Ding, dafür macht man Fahrschule. Dann muss man üben und irgendwann ist es ein Selbstläufer. Und genauso ist das hier mit dem Bedürfnisplan. Okay, dann kommen wir zum vorletzten, dem vierten Punkt. Der Gedanke ist, Kooperation kann nur in Verbindung geschehen. Also, Kinder können nur mit ihren Eltern kooperieren, wenn sie gerade connected sind. So wie dein Handy nur lädt, wenn der Stecker auch an der Steckdose steckt. Und da muss man jetzt unterscheiden. Es gibt einmal eure generelle Verbindung, eure langfristige Bindung zwischen dir und deinem Kind. Das ist ein sehr flexibles, sehr komplexes Konstrukt. Und es gibt die Verbindung, die genau in diesem einen Moment da ist. Das ist zum Beispiel mit eurem Partner auch so. Ihr liebt euch, ihr führt gemeinsam ein Leben, ihr habt eine enge Bindung aneinander, sonst wärt ihr ja kein Paar. Es kann aber sein, dass ihr an diesem einen Tag das Gefühl habt, also heute sind wir irgendwie gar nicht beieinander. Wir haben uns kaum gesehen, wir haben uns die Klinke in die Hand gegeben, wir hatten länger keine Paarzeit, haben länger nicht richtig miteinander geredet. Oder ihr streitet heute sogar, heftig vielleicht. Ja, und spür mal rein in diesen Unterschied zwischen, in dem Moment finde ich den Typen oder die Frau so kacke, weil der überall seine Socken rumliegen lässt und ihre Zahnpastatube offen lässt und die Wäsche ist nicht runtergebracht. Aber trotzdem, gleichzeitig, liebe ich diesen Menschen und zweifle da auch nicht grundsätzlich dran. Ja, also die generelle Bindung und die Bindung in dem Moment. Und es kann sein, dass dein Kind jetzt gerade in diesem Moment nicht mit dir connected ist. Ihr seid nicht ausreichend in Verbindung. Und dann kann keine Kooperation stattfinden. Das geht eben nicht für Kinder. Wodurch kann das passieren? Das ist ganz leicht. Wir haben halt ein Leben. Manchmal müssen wir halt Dinge tun. Wir müssen kochen, uns um die Geschwisterkinder kümmern, den Haushalt schmeißen, WhatsApp-Nachrichten beantworten, whatever. Es passiert also, dass wir nicht so aufmerksam beim Kind sind, nicht so präsent sind, nicht genug körperliche Nähe geben, vielleicht geschimpft haben, vielleicht das Kind abgelehnt haben. Und dann sind wir nicht connected. Und dann kann ich mich auf den Kopf stellen und sonst irgendwas tun, das würde nicht helfen. Und deswegen immer, immer, immer der wichtige vierte Schritt, geh in Verbindung mit deinem Kind. Also Aufmerksamkeit geben, hinschauen, was tut dein Kind gerade, miteinander sprechen, gemeinsame Aktivitäten machen. In der Elternreise haben wir eine ganze Liste mit Bindungsspielen, die kann man auch gut empfehlen. Aber es gibt viele Möglichkeiten, aktiv in Verbindung zu kommen. Hingehen, Körperkontakt, Augenkontakt, reden. So, hey, was machst du denn gerade? Ach, du spielst Lego. Ja, oh, was ist das hier? Ist das ein Mondroboter? Ah, oder Paw Patrol oder whatever. Und bei einem ganz kleinen Kind, 8, 9, 10 Monate, da reicht ja ganz oft einfach Körperkontakt. Lachen, gemeinsam da sein, Augenkontakt, streicheln. Ich kann auf dem Wickeltisch ganz super toll in die Verbindung kommen, indem ich miteinander Spaß mache. Und da sind wir schon beim letzten Gedanken, merke ich gerade. Nummer 5. Für dein Kind ist das Leben ein Spiel. Und dieses Bedürfnis nach Leichtigkeit, das kann ich als Eltern so wunderbar nutzen, indem ich aus allem, was ich von dem Kind möchte, ein Spiel mache. Wenn mein Kind abends keine Zähne putzen will, dann fahren wir hier zum Beispiel eine Menge Feuerwehrautos von Lego ins Bad. Die stehen dann da und ich stehe im Bad und tue so, als würde ich telefonieren und sage, 112, Hilfe, Hilfe, ich brauche hier den Feuerwehrmann namens, ich sage jetzt mal Peter, mein Kind heißt natürlich nicht Peter, hier ist ein Einsatz, hier ist ein Einsatz. Ja. Oder wir machen ein Wettrennen zum Auto, wenn wir irgendwo hinwollen. Oder wir schleichen wie Detektive hier durchs Haus, morgens zum Beispiel, und checken, ob alle Fenster geschlossen sind, bevor wir irgendwo hinfahren. Ich sag also nicht, so Schatz, ich brauche jetzt mal deine Kooperation. Wir müssen hier oben gucken, ob alle Fenster zu sind. Das ist voll wichtig, damit keiner einbricht. Naja, hätte mein Kind ja gar keinen Bock drauf. Wenn ich aber sage, Achtung, Achtung, Detektiveinsatz, wir schleichen nach oben. Wir müssen schauen, ob noch Einstiegsmöglichkeiten im Haus sind. Dann hat mein Kind da natürlich 1000-mal mehr Bock drauf, ja. Das sind jetzt Dinge, die man mit einem 3-, 4-, 5-jährigen Kind machen kann. Mit einem Kind, was 5, 6, 7, 10 Monate alt ist, ziehe ich mir einfach beim Wickeln die Strumpfhose auf den Kopf und mache ein bisschen Quatsch. Oder ziehe Grimassen. Oder ich mache mit der Hand lustige Bewegungen und Geräusche dazu. Oder spreche den Teddybären. Das ist natürlich viel, viel leichter. Da muss man nicht so wirklich kreativ sein bei den Babys. Da reicht, dass man einfach Quatsch macht. Leichtigkeit is the key. So. Und jetzt ist es natürlich nicht so, dass man sagt, so, ich nehme Typ 1, 2, 3, 4 oder 5. Sondern letztlich ist es ja immer eine Kombination aus diesen 5 Dingen. Und wenn du die beherzigst, wirst du dein Kind vom Nein zum Ja bringen. Und das klingt jetzt alles so wahnsinnig kompliziert. Vielleicht hast du so Gedanken im Kopf wie, ich kann mich doch nicht jedes Mal so zum Affen machen, nur damit das Kind nach oben kommt. Ja, so kompliziert ist das eigentlich gar nicht. Das ist das, was die Eltern in der Elternreise gleich zu Beginn machen. Kapitel 1 und 2, zack, 4 Wochen und dann ist die Sache gegessen. Gibt ja nun auch echt genug andere Themen, um die man sich kümmern muss. Wie man Gefühle begleitet, Grenzen setzt, wie Eltern wieder Zeit für sich finden, Papa-Ablehnung, Schnuller loswerden. Also, auch wenn es jetzt kompliziert klingt, versuch's doch einfach mal. Fang doch einfach mal an. Ja, mach's nicht immer so perfekt. So, und dabei belasse ich's jetzt, glaube ich, auch. Das war heute eine lange Folge und viel Input für euch. Noch 2 wichtige Hinweise am Ende. Am Freitag schließt die Warteliste zur Elternreise 2024. Bis dahin kannst du dich noch eintragen. Was bedeutet das? Das ist eine E-Mail-Liste. Wenn du da drauf stehst, das ist komplett unverbindlich. Du kaufst nichts. Du bekommst E-Mails mit allen Informationen zur Elternreise von uns und hast halt Vorteile. Du hast zum Beispiel, wenn der Verkauf am 11.04. startet, bis zum 14.04. einen gesicherten Platz, der wartet da auf dich, ob du ihn nimmst oder auch nicht. Und du bekommst 200 € Frühbucherrabatt. Du kannst natürlich auch ohne diese Warteliste kaufen, kostet dann halt 200 € mehr. Aber du musst auch nicht kaufen, das ist ganz unverbindlich, bekommst aber eben alle Informationen per E-Mail. Und der zweite Hinweis, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung bei Proven Expert. Den Link setze ich euch auch hier unten drunter. Das hilft uns immer sehr in unserer Arbeit. Und ich würde mich freuen, wenn du vielleicht was zurückgibst. Das dauert ungefähr eine Minute, hilft aber mir und vielen anderen Eltern ganz, ganz viel. Ich freue mich auf nächste Woche und hoffe, du bist wieder dabei.